Der Predigtext aus 2. Könige. Der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach: Da und da wollen wir uns lagern. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen: Hüte dich, dass du nicht an diesen Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. So sandte denn der König von Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und vor dem ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut. Und das tat das nicht nur einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber, und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen: Wollt ihr mir nicht sagen, wer von den Unseren es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Obersten: Nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel, auch was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist. Er sprach: So geht hin und seht, wo er ist, dass ich ihn hinsende und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm an und sprachen: Sieh, er ist in Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie über Nacht hereinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr, was sollen wir tun? Er sprach: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah. Und siehe, da war der Berg voll Feuerrosse und Wagen um Elisa her. Und als die Aramäer zu ihnen herabkamen, betete Elisa und sprach: Herr, schlage dieses Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen: Das ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir nach. Ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa: Herr, öffnet ihnen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, und sie sahen, und siehe, sie waren mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie erschlagen? Er sprach: Du sollst sie nicht erschlagen. Erschlägst du denn die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setz sie ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet, und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr in das Land Israel.
Lass uns nochmal beten. Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Amen. Es ist ein Meisterwerk. Kein Ingenieur, kein Wissenschaftler, kein Genie kommt annähernd dahin, das zu leisten, was ein Auge leisten kann. Es ist eins unserer fünf Sinne. 70% der kompletten Sinnesrezeptoren des menschlichen Körpers befindet sich in unserem Auge. Das Auge hat die höchste Nervendichte und ist deshalb auch so reizbar, so empfindlich gegen sämtliche Fremdkörper und Berührungen. Die Bibel widerspricht dabei offensichtlich dem modernen Evolutionsdenken, dass sich der Mensch vom Tier entwickelt hat und sich das Auge irgendwann als Zufallsprodukt ergeben hat, wenn die Bibel in Sprüche 20, Vers 12 sagt: Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die hat beide der Herr gemacht. Aber was ist, wenn das Auge trüb wird? Jährlich finden in Deutschland ca. 800.000 Kataraktoperationen statt, um Menschen, die am grauen Star erkrankt sind, zu helfen. Das ist eine Trübung der Augenlinse. Was, wenn der Augenschein nachlässt, die Arme je nach Fehlsichtigkeit länger oder kürzer werden und der Alterungsprozess des Menschen fortschreitet und eines Tages es vielleicht sogar auch zur Erblindung kommen kann? Wo ist dann der Sinn hin? Was bleibt dann vom Augenlicht? Fanny Crosby, eine Amerikanerin, sie lebte im 19. Jahrhundert. Sie ist Verfasserin von vielen Kirchenliedern wie Seligstes Wissen, Jesus ist mein, O Gott, dir sei Ehre, oder auch Sicher in Jesu Armen. Wenigen ist bekannt, dass sie von Kindheit an blind war. Doch das Nicht-Sehen-Können hinderte sie nicht daran, von der himmlischen Herrlichkeit zu schreiben und zu singen, so wie es nur wenige vermochten. Jeder unter uns, der sehen darf, soll Gott dafür danken, aber der Augenschein trübt. Es gibt etwas Entscheidenderes als das physische Auge, wie wir am Beispiel von Crosby sehen können. Es ist das geistliche Auge, und genau damit stehen wir mitten in unserem heutigen Predigtext. 2. Könige, Kapitel 6, ist eine anschauliche Lektion aus Gottes Sehschule. Und wir steigen ein in Gottes Wort, Gottes unfehlbares Wort, wo Psalm 19, Vers 9 sagt: Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Oder Psalm 119, die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht. In Zeiten, wo es aufgrund der Medienflut immer schwerer wird, den Durchblick zu bewahren, was hinter den Kulissen geschieht, brauchen wir das, was wir als Predigttitel wählen, klare Sicht für trübe Augen. Klare Sicht für trübe Augen, 2. Könige Kapitel 6, ab Vers 8. Wir befinden uns mitten in einem trüben, wüsten Konflikt. Kurz gesagt, das ist mal wieder eine Episode des Nahostkonflikts. 2. Könige 6 befindet sich in der Zeit ungefähr im 9. Jahrhundert vor Christus. Der Nahostkonflikt wird uns in Vers 8 direkt beschrieben. Wir haben es gehört, und der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Und er beratschlagte sich mit seinen Knechten und sprach, da und da soll mein Lager sein. Unser Text redet von zwei Königen, einmal die im Konflikt stehen, nämlich der König von Aram. Ausleger vermuten ihn auf Ben-Hadad II. Der israelische König wird mit Joram identifiziert. Und das wird gestützt auch durch Aussagen von Eusebius Flavius, dem jüdischen Geschichtsschreiber. Zwischen Aram und Israel gab es Krieg. Aram ist das heutige Syrien. Und der König von Aram beratschlägt sich mit seinen Knechten über seine Kriegspläne, wie er weiter vorgehen soll. Er ist blind vor Hass über die Tatsache, dass es Israel gibt, das klassische Zeichen des Antisemitismus. Und so wird an allen Ecken und Enden getüftelt, wie man den Feind am härtesten schlagen kann. Dabei diskutiert er hier mit seinen Knechten in poetischer Form und Weise in Vers 8 im Hebräischen El Mekom, Peloni, Almoni, Tachanoti, also ein Reim. Dieses Katz-und-Maus-Spiel, was wir hier finden, diese Feindschaft, hat aber einen langen Bart. Diejenigen, die Israel vorwerfen, der heutige Konflikt im Nahost ist aufgrund von 1948 der Staatsgründung begründet, die zeigen nur die Begrenztheit ihres historischen Wissens, der lange Bart des Nahostkonflikts geht bis zurück in den Garten Eden. Die erste Beschreibung des Nahostkonflikts finden wir als Folge des Sündenfalls. 1. Mose 3, Vers 15. Und dort spricht Gott: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Aber neben diesem Nahostkonflikt, den uns Vers 8 vor Augen stellt, finden wir einen Gegenpart Gottes Souveränität im Nahostkonflikt. Vers 9 bis Vers 10. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich an jenem Ort vorbeizugehen, denn die Aramäer kommen dort hinab. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes genannt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und er nahm sich dort in Acht. Dies geschah nicht bloß einmal oder zweimal. Gott lässt also alles durch seinen Knecht Elisas auffliegen. Er hält die Fäden in der Hand und Gott ist hier der Souverän. Und wir fragen, was heißt Souverän? Im Hebräischen ist das Wort Souveränität ganz eng verbunden mit Königsherrschaft, mit König. Und tatsächlich haben wir im Alten Testament einen der größten Könige aller Zeiten wahrscheinlich, der auf der Erde gelebt hat, König Nebukadnezar, König vom Großreich Babylon, in der Geschichte immer wieder als größter König gepriesen. Und er sagt in Daniel 4, Vers 32, was Souveränität ist, er sagt über Gott, er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Darf ich vorstellen? Gottes Souveränität. Gott ist unabhängig. Er ist in jeder schwierigen Situation der Herr und hat im Letzten die höchste Gewalt. Und genau das beleuchtet auch unseren Abschnitt, wie wir schon in Vers 8, 9 und 10 sehen können. Vers 10 sagt uns, dass die Aramäer die Angriffe mehrmals durchführen wollen, aber Speer und Spione stets im Dunkeln tappen. Aber nun wird es zu einer einzigartigen Begegnung kommen, bei der ihnen ja im wahrsten Sinne des Wortes Hören und Sehen vergehen wird. Insbesondere das Sehen wird hier eine wichtige Bedeutung haben. Und unser erster Blick zum Titel Klare Sicht für trübe Augen kennzeichnet den verblendeten Augenblick. Erstens den verblendeten Augenblick, Vers 11 bis Vers 15. Ich lese ihn gerade nochmal. Da wurde das Herz des Königs von Aram unruhig darüber. Und er rief seine Knechte zu sich und sprach zu ihnen: Könnt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unsrigen es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Knechte: Nicht doch mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, verrät dem König von Israel alles, was du in deiner Schlafkammer redest. Er sprach: So geht hin und seht, wo er ist, dass ich hinsende und ihn ergreifen lasse. Und sie meldeten es ihm und sprachen: Siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde, Streitwagen, eine große Streitmacht dorthin und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm: O weh, mein Herr, was sollen wir tun? Der König von Aram ist zunächst der Verblendete. Er ist unruhig. Er begreift es nicht, wie sämtliche seiner Anschläge gegen Israel vereitelt werden. Und seine Unruhe in Vers 11, die wird an anderer Stelle mit demselben Wort auch nochmal verwendet, in Jona 1, Vers 11, wo das tosende, aufbrausende Meer beschrieben wird, in das dann Jona geworfen wird. Unruhig, rastlos, verblendet und gereizt, fragt er: Wer unter uns kooperiert mit dem israelischen Geheimdienst? Der Verräter wird in den eigenen Reihen vermutet, aber er liegt falsch. Und hier kommt die Überraschung. Einer seiner Knechte weiß Bescheid und verkündigt frei und offen: Ich sehe was, was du nicht siehst, denn einer aus den anderen Reihen ist's. Und da ist einer, der in den Reihen Israels ist, der alle deine Kopfkissengespräche mithört und in deine geheimsten Winkel sieht. Wir fragen, woher weiß der Knecht das? Nun, manche Ausleger meinen, dass er weiß, woher er weiß, was Elisa weiß. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir es hier mit den Spuren des aramäischen Hauptmanns Naemans zu tun haben. Naeman war erst im vorangegangenen Kapitel, Kapitel 5, Elisa begegnet, hatte sich zu dem Gott Israels bekehrt. Und die Begegnung mit Elisa hatte bei ihm sicherlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Naeman war dann aber wieder zurückgegangen nach Aram und er war ein mächtiger syrischer Kriegsherr, der große Siege errungen hatte. Und genau sein Volk vergreift sich jetzt an Israel. Was an anderer Stelle auch mal mit Gottes Augapfel beschrieben wird. Kann das gut gehen? Das kann eigentlich nur ins Auge gehen. Alle Angriffe schlagen ins Leere. Aber der König weiß nun, es gibt einen Mossad-Agenten auf der anderen Seite und jetzt soll er ergriffen werden. Vers 13 stellt es uns vor Augen, er soll nicht getötet werden, sondern ergriffen werden. Hat er sich wohl gedacht: Elisa, tja, so mag er denken, dieser Kerle, der ist mir eine besondere Perle, den brauche ich in meinem Kriegsarsenal, wie, das ist egal. Also werden aramäische Spione losgeschickt und ausfindig gemacht, wo Elisa sich befindet. Zwei Ironien haben wir hier zu finden. Zum einen, sollte der, der des Königs geheime Anschläge auf Israel vereitelt, nicht auch wissen, was der König als nächstes zu tun hat oder tun wird? Zweitens, sollen die Aramäer hingehen und sehen, Vers 13? Ja, das Sehen spielt hier eine sehr wichtige Rolle. De facto werden die verblendeten Aramäer später dann aber ihren Augen tatsächlich nicht trauen bei dem, was sie noch sehen werden. Aber Elisa wird tatsächlich in Dothan gesichtet. Dothan liegt wenige Kilometer nördlich von Samaria, der damaligen Hauptstadt Israels. Also versammelt der König von Aram seine Leute, fährt sämtliche Geschütze auf und nur wegen einem Mann. Die große Streitmacht aus Vers 14 zeigt, was für eine Bedeutung Elisa in des Königs Augen hat. Er muss ihn haben um jeden Preis. Und so kesseln die verblendeten Aramäer die Stadt ein. Aber nicht nur die Aramäer sind verblendet. Es spricht ja nicht gerade für die israelische Wachsamkeit, dass die Aramäer mir nichts, dir nichts ungehindert bis nach Dothan durchspazieren können. Dass diese gewalttätige Grenzüberschreitung nicht einmalig war, bezeugt nicht nur die Geschichte, sondern, liebe Gemeinde, auch die Nachrichten der vergangenen Woche. Seit vergangenem Montag entflammt der Nahostkonflikt zwischen Israel und dem islamischen Dschihad und der Hamas aufs Neue, indem aus dem Gaza mittlerweile über 2300 Raketen auf Israel abgefeuert wurden, worauf Israel sich seines Rechts der Verteidigung bedient hat. Und auch dieses Mal begann dieser Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen mitten aus der Nacht. Die ganze Welt blickt gespalten, auch heute ins Pulverfass Nahost. Wenn wir hier gerade beim verblendeten Augenblick im Nahostkonflikt stehen, hat unser Text, der bereits vor den Ereignissen der vergangenen Woche festgelegt wurde, entsprechend spannende Aktualität. Denn noch bevor der Konflikt letzten Montag angefangen hatte, kam es letzten Sonntag in der ARD-Talkshow von Anne Will zu einem Eklat. Lisa Neubauer, das deutsche Gesicht der Friday for Future-Bewegung, behauptet von dem frisch gewählten Bundestagskandidaten Hans-Georg Maaßen, er würde antisemitische Inhalte verbreiten, und so forderte sie den in der Talkshow gegenwärtigen Kanzlerkandidat Laschet öffentlich auf, entsprechende Maßnahmen gegen Maaßen zu ergreifen. Auf Rückfrage nach Belegen für den vorgeworfenen Antisemitismus gegenüber Maaßen, war Schweigen im Grünwalde zu finden. Aber Neubauer wurde auch mittlerweile von dem Antisemitismusbeauftragten der Regierung explizit aufgefordert, Belege zu liefern. Bis zum heutigen Tag keine stichhaltigen Argumente. Kurz darauf entbrannte dann der Nahostkonflikt durch diesen heftigen Raketenhagel. Und Maaßen machte deutlich auch dann in den Social Medias, dass das Deutschland, dass sich die deutsche Regierung angesichts ihrer sonstigen Solidaritätsbekundungen doch wirklich auch mal Taten folgen lassen solle und zum Beispiel auch die indirekte Finanzierung der radikalen Hamas durch Organisationen wie zum Beispiel UNRWA beenden sollen. Und hier haben wir die Grenzüberschreitung, die Augenwischerei von Politik und Medien. Das ZDF brachte immer wieder völlig unkommentierte Aussagen, die eine offensive, zum Beispiel Israel-Gegnerin, zur Sprache brachte, die Israel den alleinigen Schuld zuschob und am Terrorakt entsprechend schuldig sprach. Und Israel habe mit seiner Politik die Angriffe ja nur herausgefordert und sei jetzt selbst schuld. Das ist kein Einzelfall. Auch der durch öffentliche Gebühren gezahlte RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg, ließ anti-israelische Ressentiments freien Lauf, indem er statt an einer Demonstration am Brandenburg, die eben für die Solidarität Israels waren, eine pro-palästinensische Demonstration überlieferte, beziehungsweise livestreamte vom Rathaus in Neukölln. Und dort wurde dann zum Beispiel ein in Berlin lebender Palästinenser, Mohammed Ibrahim, interviewt, der vor laufender Kamera sagen darf, tja, und wenn Gaza brennt, dann kann auch Berlin brennen. Das ist eine 1:1 Drohung. Und sie bleibt unkommentiert, passend zu einem Land, dessen Bundespräsident zum jährlichen Geburtstag des Irans seiner Revolution gratuliert. Und man hört auf den Straßen Rufe wie Tel Aviv bombardieren oder Israel die Kindermörder. Deutschland hat wahrlich ein Antisemitismusproblem, aber die Antisemiten sind nicht in einem Herrn Maaßen zu finden, sondern bei denen, die durch unsere Gebühren Hass gegen Israel schüren. Es ist nicht nur der Islam, der von Haus aus seine antisemitische Haltung hat, sondern auch die, die dem Islam auf perfide Weise hofieren und aus Terroristen Aktivisten machen und der Klimaikone Greta Beifall klatschen, wenn sie, wie jetzt in der vergangenen Woche auch geschehen, ihrem Israel-Hass auf Twitter freien Lauf lässt. Tja, der Islam und die momentan gehypte grüne Politik. Wer hätte gedacht, was da noch an Gemeinsamkeiten sind, außer das Grün. Lassen Sie mich angesichts des Nahostkonflikts, den wir hier in unserem Abschnitt finden, aber der auch gerade aktuell ist, noch Folgendes klarstellen. Man kann in der Bewertung des Nahostkonflikts und Israel von zwei Seiten fallen. Auf der einen Seite, ja, steht der Antisemitismus. Auf Israel bezogen müsste man also eigentlich noch genauer Anti-Judaismus sagen. Dazu gehören dann Slogans wie an allem sind die Juden schuld, Israel ist das Problem. Das war auch das Argument des Königs Arams. Und dazu gehört auch, kauft nur nicht bei Juden oder von Dingen, die aus den sogenannten besetzten Gebieten kommen. Aber auf der anderen Seite steht auch eine Gefahr, in deren so manche Christen und auch christliche Werke schweben, nämlich der sogenannte Philosemitismus. Das meint so viel wie, dass man alles, was aus Israel kommt oder was Israel macht, verteidigt und bejaht. Ja, in solchen Kreisen neigt man fast dazu, Israel anzubeten. Das ist ebenso eine falsche Sicht. Und ich möchte an dieser Stelle nur den Umgang Israels mit den Themen Abtreibung, Diversity oder eben auch die momentane Impfkampagne nennen, wo in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Druck auf die Bevölkerung ausgewirkt wurde und ja, sich die Regierung letztendlich auch der Bevölkerung bedient hat oder beziehungsweise preisgegeben hat als, Zitat, Impflabor für BioNTech. Das ist durchaus auch erschreckend, wenn man das hört. Inmitten diesen Extremen bewegt sich die Gemeinde Jesu gegenüber Israel und wir verehren Israel nicht, aber wir lieben das Volk, weil Gott es liebt, weil es sein Volk ist. Und weil Gott mit diesem Volk noch nicht fertig ist, obwohl sie den Messias ablehnen, sagt die Schrift ganz klar, dass es noch einen zukünftigen Heilsplan gibt mit diesem Volk. Und deshalb sollte dieses Volk inmitten der Probleme und Konflikte auch einen besonderen Platz in unserer Gebetsliste haben, wie es auch bei Paulus war. Die Situation spitzt sich jetzt also zu. Vers 15 wechselt die Szene und wir stehen plötzlich mitten im Haus des Propheten, dem Mann Gottes, Elisa. Und um die Dramatik zu steigern, bedient sich der Autor des Buches dem Wörtchen siehe. Kann man sich dick anstreichen, Vers 15, als würden wir an der Seite Elisas gestellt werden. Und das Wörtchen siehe ist das, der biblische Leuchtstift, um etwas Besonderes zu markieren. Und siehe. Wenn wir jetzt hier stehen, sehen wir diesen namens- und ahnungslosen Knecht, noch etwas verschlafen, aufstehen früh morgens und er begibt sich aus der Kammer, reibt sich vielleicht gerade noch den Sand aus den Augen und dann fällt er aus allen Latschen. Er sieht den unerwarteten Besuch
dass Herr die Streitmacht vor der Tür. Und er rennt verzweifelt zu Elisa und berichtet: Elisa, wir sind umzingelt. Es gibt keinen Ausweg mehr. Es sind Reiter, Streitwagen und eine große Streitmacht.
Damit haben wir bereits drei Gruppen verblendeter Augen. Die Aramäer haben verblendete Augen gegenüber Gottes Dienst durch Elisa als Prophet. Die Israeliten hatten gewissermaßen verblendete Augen, weil die Streifscharen einfach durchgehen konnte bis zu Dothan. Und jetzt haben wir hier den Knecht Elisas. Und auch er hat, wie wir noch sehen werden, verblendete Augen angesichts der großen aramäischen Armee. Ja, jeder von uns wäre sicherlich genauso wie der Knecht erschrocken. Aber wie wir in unserem nächsten Schritt entdecken werden, gibt es keinen Grund zur Sorge. Wir kommen von dem verblendeten Augenblick zu dem, was der Knecht, aber auch wir heute brauchen, den verständigen Durchblick. Der verständige Durchblick, wir finden ihn in Vers 16 und 17. Die Spannung ist am Höhepunkt. Es gibt keinen Ausweg für Elisa und seinen Knecht, doch zunächst müssen wir eine wichtige Beobachtung am Text machen. Und das finden Sie auch auf dem Gottesdienstzettel. Wenn man den inhaltlichen Aufbau des Textes studiert, dann entdeckt man eine sogenannte chiastische Struktur des Textes. Das bedeutet, der Text hat ein Zentrum, worauf der ganze Text hinzuläuft, hinarbeitet. Das, was vorher geschieht vor dem Zentrum und was nachher geschieht, spiegelt sich in gewisser Art und Weise. Und das finden Sie auch in der Darstellung auf dem Gottesdienstzettel. Und unsere Verse 16 und 17, vor allem 16, ist im Zentrum zu finden. Hier ist das Epizentrum des Kapitels. Hier ist der Moment, woran sich alles entscheidet. Hier ist der Tür- und Augenöffner zu finden. Ein Mann Gottes und sein Gebet. Wahrscheinlich sind die Aramäer aufgeregt. Endlich haben wir den gefunden, der einen Strich durch unsere Kriegsrechnung macht. Und tja, der Knecht Elisas ist sicherlich auch aufgeregt. Er sieht die Notlage, rennt zu seinem Herrn, überbringt die Hiobsbotschaft und dann zeigt uns Vers 16 den Ruhenden im Sturm. Elisa in völliger Glaubensgewissheit. Er spricht: Fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Elisa beschreibt mit seinem Wort Gottes Souveränität im Leben eines Menschen. Er ist in voller Glaubensgewissheit, dass das, was Gott tut und zulässt, seinem Plan entspricht. Und er behält damit den Durchblick. Aber das Problem, es steht schlecht um den Knecht. Im Angesicht der Aramäer fehlt ihm dieser Glaubensblick, diese Glaubensgewissheit, ihm fehlt der Durchblick. Also nimmt Elisa ihn, seinen Knecht, an die Hand und geht mit ihm zu Gott. Er betet, dass seinem Knecht das geistliche Auge für die Konfliktsituation erleuchtet wird. Er betet, dass er sehen kann, wer Herr der Lage ist. Vers 17. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, dass er sah, und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Wenn wir hier von den feurigen Rossen und Streitwagen lesen, müssen wir wissen, dass hier derselbe Wortlaut benutzt wird wie in Kapitel 2, Vers 11, wo wir den Vorgänger Elisas finden, nämlich Elia, der im feurigen Wagen mit feurigen Pferden in den Himmel aufgenommen wird. Das war ein heiser Moment. Somit umringt inmitten dieser brenzlichen Situation Gottes Herrlichkeit seinen Knecht. Gottes Schechina umringt den Propheten Elisa und seinen verzagten Knecht. Und das ist es, was wir heute gemeinsam mit dem Knecht brauchen, einen geklärten Blick für Gottes Realität. Man spürt die Furcht dem Knecht ja förmlich ab aus Vers 15. Und im Hebräischen haben wir hier ein feines Wortspiel, was wir in Vers 16 und 17 finden, nämlich das Wort sehen und fürchten. Ja, ist fast zum Verwechseln ähnlich. Man muss nur einen Buchstabe vertauschen und dann könnte das schon das andere Wort sein. Dieses Wortspiel ist ein Hinweis darauf, dass es einen Zusammenhang zwischen Sehen und Fürchten gibt. Nicht wahr? In der Regel fürchten wir Menschen uns sehr schnell, wenn wir etwas hören oder auch zu sehen bekommen. Die Heilige Schrift bezeugt uns, dass wir tatsächlich an dieser Stelle auch einen gewissen Sehfehler haben. 1. Samuel 16, Vers 7. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Auch der Knecht sieht nur, was er vor Augen hat und lässt dadurch sein Gemüt in Furcht und Verzweiflung bringen. Und so beschreibt uns auch Theo Lehmann, der Pfarrer und Evangelist.
eine Situation aus seinem Leben rückblickend aus der DDR-Zeit. Er predigte mitten in der DDR-Zeit unter einem gottlosen und antichristlichen Regime in einer großen Kirche, die mit 3000 jungen Menschen gefüllt war. Fenster und Türen waren weit offen, weil der Raum so überfüllt war, um zu lüften. Während seiner Predigt sieht er durch die offene Tür den Parkplatz vor der Kirche. Tja, und so fährt plötzlich mitten in der Predigt ein Mannschaftswagen vor die Kirche und aus diesem springen uniformierte Männer, die sich vor der Kirche aufbauen. Und Lehmann sagt, dass nur er als Prediger das sah und in ihm die Furcht aufkam. Er wusste nicht, was im nächsten Moment geschehen würde. Und Theo Lehmann aber predigt durch den Glauben gestärkt, wie ein Weltmeister gegen seine Furcht an, und es passiert nichts. Es war lediglich eine Drohgebärde, die ihn einschüchtern sollte. Aber für Lehmann war das einmal mehr eine Lehre gegen den Augenschein, ganze Sache mit dem Herrn zu machen. Und er sagt, er wurde erinnert an einen Satz aus seiner Jugend, wo einmal jemand gesagt hat, ein Prediger muss für das, was er sagt, bereit sein, auf das Schafott zu gehen. Nun geht es bei uns hier im Jahr 2021 ja noch nicht um das Schafott, aber wenn man gerade in andere Länder wie Kanada schaut, merken wir doch durchaus, wie angespannt die Lage ist. Wie reagieren wir, wenn wir plötzlich unerbetenen Besuch bekommen? Wenn da plötzlich die Polizei steht? Was macht das mit uns? Nun, wir haben nichts zu fürchten. Aber wie schnell verfallen wir der Furcht zum Opfer? Und wissen Sie, es kann sein, dass wir Menschen Dinge zu sehen bekommen, die eine ähnliche Wirkung haben wie bei dem Knecht. Dabei sind es Schatten, es sind Gedanken, es sind raschelnde Blätter aus dem deutschen Blätterwald an Zeitungen, wo die Rede ist von einer ersten, zweiten, dritten, jetzt vierten Welle, manche sprechen ja schon von der Dauerwelle, oder haben wir es demnächst auch gar mit einer grünen Welle zu tun, die einen Klimalockdown fordert. Das ist zum Haare, oder besser gesagt zum Lockenraufen. Aber wir sollen uns nicht fürchten, sondern wie Flavius die Worte des Elisa wiedergibt, guten Mutes sein und uns der Macht und Gegenwart Gottes bewusst sein. Wir sollen standhaft sein, zuversichtlich, unsere Hoffnung auf den unsichtbaren Helfer setzen. Und wir müssen hier bei Elisa in Vers 16 und 17 noch einen Moment stehen bleiben. Hier ist das Geheimnis von Gottes Souveränität im Leben eines Menschen zu finden. Dort, wo ein Mensch mit Psalm 20, Vers 8 sagen kann, jene rühmen sich der Waage und diese der Rosse. Wir rühmen uns aber des Namens des Herrn, unseres Gottes. Dort gibt es eine Gewissheit des Glaubens, die durch kein Herr erschüttert werden kann. Insofern stimmt es, was der Knecht gesagt hat. Und seine Not verwandelt sich in ein Lob. Wir sind umzingelt? Ja, Gott sei Dank, wir sind umzingelt. Im Psalm 125, Vers 2 finden wir ein weiteres wichtiges Zeugnis unserer vorliegenden Situation. Psalm 125, Vers 2. Wie Berge Jerusalem rings umgeben, so ist der Herr um sein Volk Herr von nun an bis in Ewigkeit. Und seht nur, was für eine zeitliche Charakterisierung wir in diesem Psalm finden. Da steht nicht von heute bis auf morgen, sondern von nun an bis in Ewigkeit. Und das soll uns in der Nahostkonfliktsituation ein Augenöffner sein. Wiewohl Israel an vielen Stellen der Bibel als halsstarriges Volk bezeichnet wird und im Neuen Testament und auch bis zum heutigen Tag großteils den Messias ablehnt, wissen wir, dass Gott seine Verheißungen nicht aufgekündigt hat. Und noch was vorhat mit diesem Volk. Dasselbe zeigt uns ja schon dieser Text, in dem wir uns befinden, dass Israel zur Zeit Elisas mitsamt dem König eigentlich tat, was böse war in den Augen des Herrn. 2. Könige 3, Vers 2 nachzulesen. Genau dort wird dieser König angesprochen. Und genau dieses Volk wurde durch Gottes gnädige Hand immer wieder von den Angriffen der Aramäer bewahrt. Und wieder finden wir das Schlüsselwort in Vers 17. Siehe. Der Berg war voller feuriger Rosse und Streitwagen, und da haben wir das wahre Kraftverhältnis vor Augen geführt. Wir sehen die Armee des Herrn, Zebaoth. Zebaoth heißt übersetzt der Herr der himmlischen Herrscharen. Und wir sehen, dass es keinen Grund zu fürchten gibt. Wer ihn zum Herrn hat, der weiß um das, was in Psalm 34, Vers 8 geschrieben steht. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und er rettet sie. Vers 16 und 17 zeigt, was John Knox einmal betitelte mit ein Mann, mit Gott ist stets in der Mehrheit. Und dieses Verhältnis war bereits Teil der Lektion von Israels Urgeschichte, was sie quasi die ganze Zeit schon verfolgte. Da nahm sich Gott einen Mose heraus, einen schwachen Mann, der nicht richtig reden konnte. Und durch genau diesen Mann bezwang Gott das Großreich Ägypten. Bei Mose war es ein Engel, der als Verderber bezeichnet wird und die ganze Erstgeburt der Ägypter schlug. Und an anderer Stelle, 2. Könige, Kapitel 19, lesen wir wieder von einem Engel, der das Heer 185.000 Soldaten der Assyrer schlug. Und auch in der Endzeit, in der Drangsal Jakobs, Daniel Kapitel 12, Vers 1, wird uns von diesem englischen Beistand berichtet durch den Erzengel Michael. Da muss ich jetzt uns eine entscheidende Frage aufdrängen angesichts dieser Situation in unserem Kapitel 6. Wieso macht das Gott so? Gerade wenn man die Hintergründe sieht, was für ein König herrscht, wie sich das Volk benahm. Wieso macht das Gott so? Wie kommt es, dass Gott seinem Volk seinen Schutz so gibt, obwohl es teilweise so Art von stur ist, seine Gebote mit Füßen tritt, dass sich schiedlich friedlich von einem König regieren lässt, der in den Augen des Herrn tat, was böse war? Lassen Sie mich mal die Frage etwas anders stellen. Sind Abraham, Mose oder Elisa eigentlich etwas Besseres als die Ägypter, die Aramäer oder die Assyrer? Wenn man 5. Mose Kapitel 7, Vers 7 aufschlägt, muss man diese Frage verneinen. Aber Gott hat sich durch seine Gnadenwahl an dieses Volk in einzigartiger Weise gebunden, weil er es liebt. Und Fakt ist dabei, nicht einer von ihnen hat seine Liebe verdient. Nicht einer von ihnen hat seinen Schutz verdient. Aber genauso wenig haben auch wir heute hier in Hannover, Mai 2021, die wir hier friedlich zusammengekommen sind, Gottes Schutz und Liebe verdient. Denn nach der Aussage des weisesten Königs Salomos, nach 2. Chronik 6, 36, gibt es keinen Mensch, der ohne Sünde ist. Und da haben wir es, unseren Sehfehler. Wir alle haben im Blick auf Gott, mit Verlaub, einen Knick in der Optik, einen blinden Fleck. Wir Menschen verhalten uns ja wie der Don Quixote, der sich mit Übermut zum Kampf gegen die Windmühlen rüstet und kräftig dagegen anrennt, aber gar keine Chance hat. Aber unsere Auflehnung und Revolte ist gegen das, nicht nur gegen die Windmühle, sondern gegen den lebendigen Gott. Und unsere Sünde, die sich in unterschiedlichen Formen manifestiert, ist eigentlich eine Kriegserklärung gegen Gott und gegen alles, was nach Gott riecht. Sünde ist der von uns angezählte Nahostkonflikt gegen Gott. Und da feuern wir mit geballter Faust eine Rakete nach der anderen voller Hass, Neid, Gier und Selbstsucht und haben damit alles andere verdient als Gottes Schutz. Psalm 40, Vers 13 nennt uns einen, der in Gottes Licht gestellt wurde und dem es wie Schuppen vor den Augen fiel, als er bekannte: Übel ohne Zahl haben mich umringt. Meine Verschuldungen haben mich ergriffen. Ich kann sie nicht überschauen. Sie sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Und da deckt dann Gott deine Lebenslüge auf und bringt alles ans Licht, was im Verborgenen war. Er bringt dich zu dieser Einsicht, dass der schöne, nette Lebenspalast aus deinem Leben, aus deiner Perspektive, aus Gottes Perspektive eigentlich, ein Scherbenhaufen ist. Da kommt man zur Einsicht, so kann es nicht weitergehen. Es muss sich was ändern. Ich brauche einen Neuanfang. Wohl dir, wenn Gott dich zu diesem Punkt führt in deinem Leben. Wenn dir rechtzeitig dieses Licht aufgeht, wenn wir einmal verstehen, was Sünde in den Augen des heiligen und gerechten Gottes ist, dann ist das Desinfektionsmittel für humanistische Augen. Dann würden wir verstehen, wenn wir verstehen, was Sünde ist, dass Gott gerecht gewesen wäre, wenn er bei der Sintflut mit der ganzen Menschheit reinen Tisch gemacht hätte. Dann wäre Gott gerecht gewesen, wenn er bei den 10 Plagen Ägyptens nicht nur Ägypten und Israel, sondern auch die ganze Erde vernichtet hätte. Ja, er, der heilige Gott, wäre gerecht gewesen, wenn er nicht nur Israel durch die Herrscharen Arams damals zerstört hätte, sondern auch Deutschland heute im Jahr 2021, was sage ich, die ganze Welt, durch eine Seuche mit einer Mortalität von 100% auf einmal vernichten würde. Aber das Erstaunliche ist, Gott tut das nicht. Warum? Warum hält Gott seine Gerechtigkeit und sein universales Gericht über Sünder zurück? Jesaja 48, Vers 9 sagt es: Um meines Namens willen bin ich langmütig, wörtlich verziehe ich meinen Zorn. Genau das haben wir auch in Kapitel 6 zu finden. Und um meiner Ehre willen halte ich mich zurück, dir zugute, um dich nicht auszurotten. Das heißt, Gott ist gerecht, aber die Schrift sagt auch, dass er gnädig ist. Und bezeugt uns die Schrift, dass als die Zeit erfüllt war, Gott seinen sündlosen Sohn sandte, um unseren Schaden wieder gut zu machen. Und dieser Sohn, Jesus Christus, war der Einzige, der im Gegensatz zu uns zu Recht Gottes Schutz hätte in Anspruch nehmen dürfen, zu Recht Gottes himmlische Heerscharen zur Seite gestellt bekommen durfte. Aber weißt du, was das Atemberaubende ist? Er verzichtete. Er, der reine, sündlose Sohn Gottes, warf sich in die Menge seiner Hasser, seiner Feinde aus Liebe zu dir und zu mir. Und bevor Jesus dann ans Kreuz ging, hat er im Garten Gethsemane, ja, er hatte noch einen Engel als Stärkung zur Seite, doch als es dann auf die Zielgerade ans Kreuz ging, trat Petrus ihm entgegen und wollte ihn verteidigen, aber er lehnte die Hilfe ab. Und seht mal, mit welchen Worten. Er lehnte explizit Gottes Schutz ab, Matthäus 26, das passt so gut zu 2. Könige 6. Und er spricht zu Petrus, meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Was würde unserem Herrn, der von seinen Feinden umringt war, 12 Legionen, das sind 72.000 Engel, helfen, wenn er doch gekommen war, um mit seinem Blut deinen und meinen Schaden wieder gut zu machen? Er, der die Herrlichkeit im Himmel verlassen hat und sich auf diese gottlose Erde begeben hat, legte seine Herrlichkeit ab und ging schutzlos in die Hände der Menschen über. Engel können vielleicht vor den Streifscharen der Aramäer, den blutrünstigen Juden oder Römer retten, aber nicht aus den Händen eines zornigen Gottes. Und so steht in Hebräer 10, Vers 31, es steht dort nicht, es ist schrecklich, in die Hände der Aramäer zu fallen. Es steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und dort gab sich Christus hin. Weil er auf dem Hügel von Golgatha deinen und meinen Platz einnahm, kann er uns, entgegengesetzt zu den himmlischen Herrscharen bei Elisa, sogar den Schutz vor Gottes Zorn geben. Das bedeutet nicht, dass uns nichts zustoßen kann und wir bis alle 100 Jahre werden, aber dass alles, was uns widerfährt, an Gott vorübergeht, wenn wir in seiner Hand stehen und uns keiner aus seiner Hand reißen kann. Und da ist die frohe Botschaft. Daher kann Christus dir einen Schutz bieten, dir einen Schutz geben, den dir keine Maske, den dir kein Impfstoff, den dir kein Staat versprechen kann, den dir auch keine guten Werke geben kann. Er kann dich vor dem zweiten Tod retten, vor der ewigen Hölle. Und ich möchte dich heute fragen, hast du diese Rettung schon? Hast du diesen Schutz schon? Es kann sein, dass wenn ich jetzt zu manchen hier fragen würde, dass dann vielleicht auch der ein oder andere sagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder nein, ich habe ihn noch nicht. Sowas kann und sowas muss man wissen. Und wenn dir das jetzt heute bewusst wird, dass dir das noch nicht klar ist, beziehungsweise du diesen Schutz noch nicht hast, dann triff eine Entscheidung und lauf damit zu Gott. Kommt zu dem, der in Jesaja 45 sagt, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Lass die Augenquacksalberei von Philosophie, von Esoterik beiseite und geh zu dem echten Augenarzt, der die echte Salbe für deine Augen gibt, sodass du Gottes Realität sehen kannst. Komm zum Kreuz. Und so sehen wir vom Kreuz von Golgatha ein neues Licht auf dieses Kapitel und verstehen jetzt Gottes Schutz für sein Volk. Und so bringt Elisa ja, diesen morgendlichen Überraschungsbesuch nicht aus der Ruhe. Ganz im Gegenteil, es treibt ihn ins Gebet. Was für ein Mann Gottes, dessen innere Ruhe nicht abhängt von den äußerlichen Umständen. Und wir müssen uns an dieser Glaubensgewissheit von Elisa noch einen kurzen Moment weiden. Der Text wendet sich nämlich auch an all diejenigen unter uns, die schon im Bund mit dem Herrn stehen. Wünschst du dir diese Ruhe nicht auch? Da ist die schlechte Nachricht über deine Bewerbung. Da ist das zerbrochene Herz, die zerbrochene Beziehung. Vielleicht nicht unbedingt der Nahostkonflikt, aber der Ehekonflikt. Die tragische Botschaft über den Jobverlust. Die Familienkonflikte, da sind menschliches Versagen und Enttäuschungen und alles lagert sich um einen Herr wie das aramäische Herr. Und es gibt keinen Ausweg. Nimm den Rat und tu, was unser Text sagt. Mach es wie Elisas Knecht. Er geht hin zur Offenbarungsquelle Gottes. Er geht zum Propheten hin. Bei dem Knecht war es der Elisa und er öffnete ihm durch Gebet die Augen. Und bei uns heute, wo die Offenbarung Gottes abgeschlossen ist in der Schrift, ist das Gotteswort, das uns Trost, Zuversicht und Hoffnung gibt. Wenn du dich in einer bedrängten Situation befindest, dann geh zu dem Pendant von Vers 16 im Neuen Testament, 1. Johannes 4, Vers 4. Dort schreibt Johannes, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Achtung, es ist eine Sache, das Heer der himmlischen Herrscharen um sich zu haben. Aber es ist eine andere Sache, den Herrn der Herrscharen an seiner Seite zu haben. Und diese Lösung, die Lösung dieser prekären Situation in Dothan war das nüchterne Gebet des Glaubens, wie wir noch sehen, eine Tat des Glaubens. Das Gebet war gleichzeitig der Schlüssel für das Schloss. Und Achtung, Elisa hat seine Probleme nicht einfach weggebetet. Die Aramäer standen ja immer noch da. Aber durch sein Gebet ist der Gottesmann inmitten des Konflikts. Und das war die Lösung. Gebe uns Gott, dass wir die Bedeutung und die Reichweite des Gebets kennen und auch praktizieren. Ian Bounds, der Methodistenprediger, sagte einmal, all unsere Büchereien und Amtszimmer sind nichtig im Vergleich zu unserer Gebetskammer. Mögen wir auch zu solchen Betern werden, wie es Elisa war. Gebet ist es, das auch unsere Augen erleuchten kann und für Gottes Plan sowohl mit seinem irdischen, aber auch himmlischen Volk öffnet. Aber genau das haben wir auch vorher in der Schriftlesung gehört. Und wie passend hat Paulus dort, vielleicht hat er tatsächlich an diese Situation gedacht von Elisa, als er in Epheser 1 betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtet die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was für eine praktische Anwendung von Vers 16 und 17. Das Gebet von Elisa und Paulus führt uns mit offenen Augen in die Bibel und mit erleuchteten Augen durch das Zeitgeschehen. Deshalb bitte, wenn du morgen in den Alltag gehst, wieder zur Arbeit fährst, wenn dich morgen das schwierige Gespräch erwartet oder diese Woche von dir eine wichtige Entscheidung gefordert ist, bitte um geöffnete Augen. Bitte mit Psalm 90, Vers 16, lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Ja, jetzt hat sich die Sicht für den Knecht geklärt. Er wurde gestärkt. Elisa und er waren nicht allein, doch jetzt wird es zum Zusammentreffen beider Parteien kommen. Dem verblendeten Augenblick folgt der verständige Durchblick und im letzten Akt wenden wir uns zum dritten und letzten Punkt, dem versöhnenden Ausblick von Vers 18 bis 23. Der versöhnende Ausblick. Ich lese Vers 18 bis 23. Und als sie zu ihm hinkamen, bat Elisa den Herrn und sprach, schlage doch diese Heiden mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, das ist nicht der Weg, noch die Stadt. Folgt mir nach, so will ich euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führt sie nach Samaria. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sprach Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, damit sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, sodass sie sahen. Und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa, mein Vater, soll ich sie schlagen? Soll ich sie schlagen? Er sprach, du sollst sie nicht schlagen. Würdest du die schlagen, welche du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen nimmst? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl zubereitet und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen und sie zogen zu ihrem Herrn. Von da an kamen die Streifscharen der Aramäer nicht mehr in das Land Israel. Als letzten Punkt der versöhnende Ausblick. Nach dieser göttlichen Offenbarung ist Elisa noch nicht fertig. Als die Aramäer näher kommen, betet er noch ein weiteres Mal, aber nanu, er betet dieses Mal in Vers 18 um geschlossene Augen. Gott kann blinde Augen sehend machen und er kann sehende Augen wieder blind machen. Das scheint uns heute so fern. Doch hören Sie nur mal auf den passenden Bericht von Pfarrer Busch aus dem Dritten Reich. Da sollte an einem Sonntag eine Abkündigung der bekennenden Kirche vorgelesen werden. Gegen die Euthanasie des Dritten Reiches, also die Ermordung von tausenden Geisteskranken und Behinderten. Und da sollte die Erklärung gleich als Flugblatt in der Gemeinde verteilt werden. Die Stasi, also die Staatspolizei, kriegt Wind davon. Am Samstag kommen zwei vorbei. Einer davon setzt sich auf einen Stuhl in meinem Studienzimmer an meinen Tisch und da liegen vor ihm die Flugblätter. Ein ganzer Stapel. Und er stellt sich dahin und legt seinen Arm darauf und sagt, Herr Pfarrer, haben Sie Flugblätter? Ich sage, darüber bin ich Ihnen keine Auskunft schuldig. Dann muss ich eine Hausdurchsuchung machen. Kann ich nicht vermeiden. Da guckt er sich um. Da sind die riesigen Bücherschränke. Hinter jedem könnten die Flugblätter sein. Sage ich, ich kann Sie beruhigen. Sie wissen, ich lüge Sie nicht an. Da sind Sie also nicht. Suchen Sie weiter. Er steht auf, durchsucht das ganze Haus, setzt sich dann wieder auf den Stuhl, seinen Arm wieder auf die Flugblätter und sagt, tja, scheint keine zu haben. Busch fährt fort, ich würde ja glauben, dass das ein freundlicher Mann war, dass er nicht sehen wollte, aber ich kannte diesen Burschen. Wenn der eins gefunden hätte, der hätte die Flugblätter und mich mitgenommen. Und sehen Sie, das war das Unheimliche. Als sie den Kampf gegen uns eröffneten, da eröffneten sie einen Kampf mit einer Front, wo der lebendige Herr mitspielt. Und es heißt in der Bibel manchmal, dass Leuten die Augen gehalten wurde, ich bin überzeugt, dem man wurden die Augen gehalten. Und so war es auch bei den Aramäern. Vor ihnen stand Elisa, aber sie erkennen ihn nicht. Was war aber Elisas Ziel? Warum betet Elisa jetzt an dieser Stelle nicht um geöffnete Augen, dass sie den Gott Israels erkennen und annehmen und sich zu Gott bekehren? Tja, die folgenden Verse haben noch eine weitere Lektion zu zeigen, nämlich Elisa hat etwas vor. Und die Lektion betrifft sowohl den König Israels als auch die Aramäer. Und sein Gebet trägt denselben Wortlaut, den wir auch in 1. Mose 19, Vers 11 finden, wo dann dieselben Worte verwendet werden und die Sodomiten mit Blindheit geschlagen werden, zu Lot durchdringen wollen, aber im entscheidenden Moment ihnen die Augen gehalten werden. Und genau so sind die Aramäer also so nahe an der Erfüllung ihres Auftrags. Tja, und dann werden ihnen die Augen gehalten. Elisa fängt mit den Aramäern an zu plaudern, ganz nach dem Motto, hier ist Einbahnstraße. Ach, ihr sucht gerade einen Israel-Reiseguide, ich kann euch da zufällig einen zeigen. Gesagt, getan, wir haben bis hierher Gottes Souveränität gesehen. Aber, liebe Freunde, der Text zeigt uns, dass Gottes Souveränität die Verantwortung des Menschen nicht ausklammert, sondern mit einbezieht. Elisa hatte sich angesichts der unsichtbaren Herrscher nicht einfach in seinen Sessel hingesetzt, zurückgelehnt, einen doppelten Espresso bestellt und gesagt, die Spiele mögen beginnen. Nein, aus dem Gebet des Glaubens folgte eine Tat des Glaubens. Und so nimmt er die Aramäer mit und bringt sie nach Samaria. Das waren 3 bis 4 Stunden Fußweg, circa 14 Kilometer. Das muss man sich mal geben. Die haben ja nicht die ganze Zeit über das schöne Wetter gesprochen. Und Gott hält ihnen die ganze Zeit die Augen und plötzlich befindet sich die große Armee. Mitten in Samaria, mitten in der Hauptstadt Israels, der Feind wurde wie Pferde mit Scheuklappen mitten in die gut befestigte Festung geführt. Und ein drittes Mal betet Elisa. Und dieses Mal bittet er, ja, um geöffnete Augen, dass sie sehen können. Und Elisa zeigt sich ihnen, dass er es ist und zeigt ihnen auch, wo sie sind. Wir finden hier wieder das Wörtchen siehe, Vers 20, welches uns daran nochmal erinnert, dass hier ein weiterer souveräner Meilenstein Gottes gesetzt wird. Der Feind, mitten in der Hauptstadt seines Feindes, davon hat der israelische König natürlich Wind bekommen, ist herbeigekommen, möglicherweise auch große Geschütze aufgefahren. Er gerät in Wallungen und sieht sich hier schon als ruhmreicher Triumphator gegen diese gehässigen Streifscharen. Und so kommt er ganz demütig zum Elisa her, ehrwürdiger Vater, beziehungsweise mein Vater, darf ich zuschlagen? Aber Elisa lehnt ab, mit gutem Grund. Und hier haben wir den Grund, warum Elisa die Aramäer nach Samaria führt. Auch der König Israels muss mit Gott versöhnt werden. Der König, der Israel mit mein Vater anspricht, anerkennt die Autorität des Propheten nur so lange, wie sie ihm nützt. Wenige Verse später, Vers 32, offenbart sich sein wahres Gesicht nochmal, wenn der Elisa weg ist, ganz nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Und der Elisa gibt uns dann auch eine Einschätzung von diesem König und nennt ihn Mördersohn, der ihm dann im nächsten Moment nach dem Leben trachtet. Das Spannende ist, dass Elisas aber wirklich eine Herzensnot war, den Aramäern und dem König etwas vor Augen zu führen und sie miteinander zu versöhnen. Es war wie bei dem englischen Reformator und Bibelübersetzer Tyndale. Der König von England, der verdorbene Heinrich der VIII., hatte so viel mit seinen Augen gesehen. Festmäler, Reichtümer, Frauen, Spaß, Spiel. Aber er war geistlich blind. Und so wird berichtet von dem englischen Reformator Tyndale, wie er 1536 von diesem König hingerichtet wurde. Und es wird berichtet, dass er auf dem Scheiterhaufen vor seinem Tod ein letztes Gebet sprach. Herr, öffne dem König von England die Augen. Er forderte keine Rache, er forderte kein Gericht, sondern offene Augen für Gottes Gnade. Und so erklärt Elisa dem König, das aramäische Heer ist nicht deine Beute. Deshalb gibt jetzt Elisa ihm diesen Rat, ein großes Festmahl zu veranstalten mit den Feinden. Matthew Henrys Kommentar schreibt so passend, der größte Sieg über einen Feind ist aus ihm einen Freund zu machen. In Samaria folgt ein großes Bankett und das finden die Syrer ganz nett. Und Elisa zeigt jetzt hier dem König nochmal, nur was du willst, was man dir tut, das füge vorher anderen zu. Und hier ist das alttestamentliche Pendant zu Römer 12, 17 zu finden, dass der König sich nicht vom Bösen überwinden lassen soll, sondern Böses mit Guten überwinden soll. Und das Ergebnis zeigt uns zum Schluss Vers 23. Von da an kamen die Streifscharen der Aramäer nicht mehr in das Land Israel. Die heimlichen Terroranschläge und Streifzüge nehmen vorerst ein Ende. Wir fragen die Moral von der Geschichte. Ist, trau deinen eigenen Augen nicht. Gott will uns eine klare Sicht schenken, wo wir trübe Augen haben. Unter diesem Aspekt sahen wir erstens den verblendeten Augenblick. Der König von Aram, der Knecht Elisa sind beide getrieben von Hass, von Furcht, die ihnen die Sicht versperrt. Zweitens haben wir gesehen den verständigen Durchblick. Durch Elisas geistigen Weitblick und Gebet werden die Augen seines ängstlichen Knechtes für Gottes Realität geöffnet. Und zuletzt sahen wir den versöhnenden Ausblick. Gott zeigt Aram und Israel beide seine Gnade, indem beide Nationen verschont werden und öffnet ihm im richtigen Moment die Augen. Wir sehen, dass da, wo ein Mann Gottes in die Bresche tritt, eine Feindschaft durch Gebet, Gehorsam und Feindesliebe überwinden kann. Das war der Lösungsschlüssel für den Nahostkonflikt von damals. Und das ist auch der Schlüssel für den Nahostkonflikt heute und für sämtliche anderen Konflikte, in denen wir stehen. Deshalb möchte ich schließen mit Yasir Eric. Er stammt aus dem Sudan. Er wuchs in einer radikal-islamischen Familie auf, die auch verwoben war mit den Muslimbrüdern. Er hatte einen abgrundstiefen Hass gegen Juden und Christen gleichermaßen. Als Jugendlicher führte er eine Gruppe von Muslimen an, einem Christen namens Zacharias aufzulauern und ihn zu ermorden. Sie legten ihm eines Nachts seinen Hinterhalt und stürzten sich auf ihn mit aller Gewalt. Sie brachen ihm sämtliche Knochen und setzten ihm mit ihren Bajonetten am ganzen Körper qualvolle Stiche zu. Eric legte dem gefesselten Opfer die Faust in den Mund, sodass er nicht mehr lauter schreien konnte. Bis die Schreie immer schwächer und schwächer wurden und irgendwann einer seiner Freunde sagte, komm, hört auf, er ist doch schon längst tot. Und so gingen sie. Über einen langen Weg schenkte es Gott, dass Yasir Eric zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kam. Es war ein harter Weg, da er erkannte, in wie viel Finsternis, in wie viel Hass er gelebt hatte. Und nachdem er sich zum Herrn bekehrt hatte, erfuhr er eine radikale Veränderung. Er begann, das jüdische Volk zu lieben. Er konnte seine muslimischen Feinden und seine Familie vergeben, die ihn wegen seiner Konversion ermorden wollten. Dann kam der Tag. Er war auf einer Pastorenkonferenz in Kairo, wo er abends seine Andacht gehalten hatte und er ging auf sein Zimmer. Da kam ihm einer der Pastoren entgegen und er sagte, er schreibt dann in seinem Buch, als ob er auf mich gewartet hätte. Er stellte mir Fragen wie, du kommst auch aus dem Sudan, nicht wahr? Woher denn genau? In welcher Schule warst du? Diese Fragen hatte mir seit meiner Zeit im Sudan niemand mehr gestellt, aber ich beantwortete sie, ohne mir etwas dabei zu denken. Als ich meinen einstigen Familiennamen nannte, liefen Tränen über das dunkle Gesicht des Mannes. Er musste meine Irritation bemerkt haben. Erinnerst du dich nicht an mich? Fragte er mich und wischte sich die Tränen aus den Augen. Die Pupille seines rechten Auges bewegte sich nicht, er schien auf diesem Auge erblindet zu sein. Als ich ihn fragend anschaute, holte er tief Luft und sagte, ich bin Zacharia. Die Wucht dieser Worte warf mich beinahe um. Nach einem kurzen Moment der Schockstarre begannen meine Knie zu zittern. Die Gedanken rasten im Rekordtempo durch meinen Kopf. Sofort hatte ich all die Bilder wieder lebhaft vor Augen, die ich vor 19 lange Jahre verdrängt hatte. Das Piesacken in der Klasse, unsere Gebete für seine Vernichtung, meine Schläge auf seinen Kopf, sein hinkender Fuß, die verkrüppelte Hand. Ich blickte auf ihn mit seinem blinden Auge. Dies alles waren Spuren, die mein Hass auf seinen Körper hinterlassen hatte. Ein Gefühl von Scham und Schuld ergoss sich über mich. Die Schuld, die ich in dieser Nacht auf mich geladen hatte und jahrzehntelang verdrängt hatte, hatte mich eingeholt. Ja, sie schaute mich an, hatte ein Gesicht und einen Namen, sie lebte. Zacharia hielt die Stille aus. Mit gebrochener Stimme fing er langsam an zu reden. Yasir, sagte er und machte eine Pause. Dann sagte er nur einen Satz, weil du mich so abgrundstief gehasst hast, habe ich immer für dich gebetet. Mit seiner verkrüppelten Hand öffnete er seine Tasche und nahm seine Bibel heraus, seine Hand zitterte, als er den Deckel des abgenutzten, zerfledderten Buches öffnete. Er zeigte mir die erste Seite. Dort stand eine Gebetsliste, auf der er Namen untereinander geschrieben hatte. Ganz oben las ich meinen Namen, darunter den Namen unserer Schule. Ich trat einen Schritt zurück und sah ihn voller Bewunderung an. Ich hatte Zacharia gehasst. Und an jedem Schultag nach der Mittagspause Pause für ihn gebetet, dass er vernichtet wurde. Zacharia dagegen vergab mir und betete für meine Veränderung. In Zacharias Verhalten zeigte sich, so schreibt Eric, mir die Liebe Gottes in all seiner Größe, denn Hass mit Hass zu begegnen, ist menschlich. Aber Hass mit Liebe zu begegnen, ist göttlich. Darum lasst uns Elisas und Zacharias Vorbild folgen und darum beten, dass noch vielen die Augen für Gottes Realität geöffnet werden, noch viele geöffnete Augen bekommen für den lebendigen Gott, der im Regiment sitzt und sich ihm zuwenden. Und lasst uns heute einen Anfang damit machen. Herr, gib Augen, die was taugen, rühre unsere Augen an. Denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Herr Jesus, du sagst in deinem Wort, in dem Psalm steht geschrieben, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten und dich mit meinen Augen leiten. Herr, du siehst, was unsere Augen sehen und wie beschränkt unsere Sicht der Dinge auch ist. Danke, dass du hinter die Kulissen siehst. Danke, dass du die Fäden zusammenführst. Und Herr, wir wollen uns deiner Treue, deiner Souveränität anbefehlen, in all den ungelösten Konflikten in unserem Leben. Herr, gib uns auch diesen erleuchteten Durchblick, dass wir im Glauben uns an dich halten und dem Vorbild von Elisa folgen, Männer und Frauen des Gebets werden. Herr, segne die Kinder in unserer Gemeinde, bewahre du sie. Du weißt auch, was sie ausgesetzt sind und was sie sehen müssen, schon gesehen haben oder noch sehen werden. Herr, bewahre du sie und mache aus ihnen auch Männern und Frauen nach deinem Herzen. Danke für dein Wort. Und danke, Herr, dass du uns Mut machst, nicht aufzugeben, auch dann, wenn der Feind in der Übermacht scheint. So beten wir für unsere Regierung, für unsere Kanzlerin, für die Menschen, die hier im Land walten und schalten. Öffne ihnen die Augen, dass sie dich erkennen, dass sie sehen, dass du der Herr bist. In Jesu Namen. Amen. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.